Welcome back.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Hoff. Hallo Walter.
Hallo Martin.
Geht es dir gut?
Danke, mir geht es gut.
Heute gibt es wieder eine Fragestunde.
Yes.
Ja, die Fragen stapeln sich schon. Und viele fragen, warum macht ihr das überhaupt? Denn es gibt so vieles, worüber ihr sprechen könntet. Doch irgendwann müssen wir einfach wieder die Fragen aufgreifen und beantworten.
Ja, lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir heute über dein Wort sprechen können. Wir bitten dich, uns zu segnen und unseren Verstand zu erhellen. In Jesu Namen, Amen. Dann lass uns gleich mit der ersten Frage anfangen und sehen, was wir aus dir herauskriegen können.
Warum aus mir? Warum nicht aus dir? Was ist denn los mit dir?
Doch, ich werde dir schon helfen. In der Bibel heißt es, Gott hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Doch es gibt einen anderen Vers, der dem zu widersprechen scheint. Psalm 37, Vers 13 sagt, aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Könntet ihr das bitte erklären?
Wie man sieht, haben wir darunter schon einen Vers gesetzt.
Ja.
Nämlich Hesekiel 33, Vers 11. Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israels? Es gibt eine Regel in der Bibel. Nein, so sollte man das nicht sagen, sondern lieber, es gibt eine Regel beim Bibelstudium. Man kann den schwer verständlichen Text nur vom eindeutigen Text her erschließen.
Ja.
Man nimmt nie einen Text, der problematisch erscheint, um darauf seine Lehre zu stützen. Man muss ihn immer im Licht eines Textes interpretieren, der völlig eindeutig ist. Wenn man also den Charakter Gottes studieren will oder irgendeine dieser Aussagen, ist das der Klassiker. Gott reizte David, dass er das Volk zählen ließ. Und das Gegenstück sagt aus, dass Satan ihn reizte, das Volk zählen zu lassen. Also was jetzt? Doch im hebräischen Denken hat Gott natürlich die Kontrolle über alles. Sogar wenn er Satan erlaubt, etwas zu tun, ist er in ihrem Denken derjenige, der das tut, nicht wahr?
Stimmt.
Aber Gott tat das nicht. Er würde ihm nicht sagen, es zu tun und ihn danach dafür bestrafen, dass er es getan hatte. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Menschen gebrauchen das als Argument dafür, dass die Bibel sich selbst widerspricht. Wenn Gott also sagt, dass er kein Gefallen am Tod des Gottlosen hat, sondern dass er möchte, dass der Gottlose von seinen Wegen umkehrt, ist das eine sehr eindeutige Aussage.
Ja.
Wenn die Gnadenzeit zu Ende geht, entweder für die ganze Menschheit oder für den Einzelnen, kann diese Entscheidung nicht mehr getroffen werden. Denn man hat seine Wahl schon getroffen. Und wenn die Konsequenzen so drastisch werden, hat es keinen Zweck, sich bei Gott zu beschweren.
Stimmt.
Das klassische Beispiel dafür wäre Saul.
Ja.
Er beschwerte sich bitterlich. Aber er hatte seine Wahl getroffen. Als er dann den Gegenwind hatte, bedauerte er zwar die Konsequenzen, aber nicht, was er getan hatte.
Richtig.
Ein anderes klassisches Beispiel ist Esau.
Ja.
Nicht wahr? Er verkaufte sogar sein Erstgeburtsrecht. Er suchte es dann später unter Tränen, aber es war weg. Er strebte nicht danach, weil er bereute, sondern weil der Verlust schmerzte. Ist das Lachen Gottes das gleiche, wie wenn wir spöttisch lachen?
Nein, definitiv nicht.
Nein, es ist doch ein Lachen mit Tränen in den Augen, oder? Was der Text im Grunde ausdrückt, ist, dass Gott nichts mehr für ihn tun kann, weil er seine Wahl getroffen hatte. Sein Herz wird sich nicht verändern. Denn wenn es sich verändern könnte, hätte es sich schon verändert.
Genau. Mehr diese Art von Lachen. Ich kann nichts mehr machen.
Nein, ich kann in dieser Situation nichts mehr machen. Du hast deine Wahl getroffen. Richtig. Das ist im Grunde, was dieser Text aussagt.
Aber ich denke, es ist sehr wichtig, was du gerade sagtest. Denn ich glaube, dass viele Menschen, mich eingeschlossen, davon lernen können, dass du den einfachen Text gebrauchst und du dann zum Schwierigen gehst.
Bei jedem Bibelstudium, nimm den Zustand der Toten.
Ja.
Die Gottlosen vergehen, im Rauch vergehen sie. Sie werden sein, als ob sie nie gewesen wären. Das ist die klare Wiedergabe der Situation. Wenn man jetzt einen symbolischen Text nimmt, wird man ganz konfus. Also argumentiert man vom Einfachen zum Komplexen und niemals vom Komplexen hin zum Einfachen.
Ich denke, das wird viel bereinigen, womit Menschen Probleme haben. Bitte erkläre Amos 4, Vers 7. Ist das schon vorbei oder kommt das noch? Amos 4, Vers 7 lautet: So habe ich euch auch den Regen vorenthalten, bis 3 Monate vor der Ernte. Und ich ließ es regnen auf die eine Stadt, während ich es auf die andere Stadt nicht regnen ließ. Ein Feld wurde beregnet und ein anderes, auf das es nicht regnete, verdorrte.
Okay, was machte Gott denn hier? Er spricht zu seinem Volk, das widerspenstig geworden ist und sich von ihm abgewandt hatte. Und er erklärt ihnen, dass er versucht, sie zu warnen und dafür Beispiele in der Umwelt gebraucht. Und das ist ein sehr interessantes Beispiel. Denn es besagt, dass Gott den Regen von einer Stadt fernhält, während er es auf eine andere regnen lässt. Er möchte die Menschen nicht vernichten, aber er möchte, dass sie erkennen, dass ihre Entscheidungen Auswirkungen auf die Umstände haben.
Genau.
Ich mag die Stelle, in der es heißt: Ich habe euch blanke Zähne gegeben, anders gesagt, ihr habt nichts zu essen. Ich habe eine Hungersnot kommen lassen und ihr seid immer noch nicht zu mir umgekehrt. Das widerfährt dem Volk Gottes seit dem Aufkommen der sündigen Natur bis heute.
Bis heute.
Und heute nennen wir das Klimawandel, nicht wahr?
Ja.
Ja. Kann Gott den Klimawandel außer Kraft setzen?
Ja.
Kann Gott die Eingriffe des Menschen ins Klima außer Kraft setzen?
Ja.
Ja, aber tut er das immer?
Nein, nicht immer.
Nein, wenn die Menschheit sich entschieden hat, Gott beiseite zu werfen, dann werden die Zeichen sich vervielfachen. Aber die Menschheit wird in ihrer Sturheit eine andere Ausrede finden. Jetzt sagen sie, das ist der Klimawandel.
Genau.
Also, was der Text im Grunde bedeutet, ist, dass Gott die Kontrolle über alles hat. Und wenn die Umstände schwer werden, sind das Zeichen von Gott. Und er erwähnt viele davon in Matthäus 24. Sie werden auftreten. Und die Leute sollten beachten, dass Gott die Kontrolle hat. Aber der Mensch denkt eben, er selbst hat die Kontrolle. Aber das ist er nicht. Bezüglich des Regens gibt es natürlich auch einen geistlichen Aspekt hinsichtlich der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und die kann zurückgehalten oder gegeben werden, je nach der Ernsthaftigkeit derer, die sie suchen.
Danke. Es gibt einige, die sagen, dass Menschen im Alten Testament den Heiligen Geist nicht hatten. Erst nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten empfingen Menschen den Heiligen Geist. Stimmt das?
Nun, warum sollte David in den Psalmen schreiben, dass Gott doch den Heiligen Geist nicht von ihm nehmen soll? Der Heilige Geist hat immer am Denken der Menschen gearbeitet. Aber an Pfingsten gab es eine besondere Ausgießung, um den Verstand der Menschen die Tatsache einzuflößen, dass Jesus Christus der Messias war.
Genau.
Es war nur eine Verschiebung in der gesamten Verkündungsarbeit.
War es nicht auch so, dass sie alle einmütig und in einem Zustand waren, in dem sie ihn empfangen konnten, um auch in der damaligen Zeit die Lehren des Heiligen Geistes annehmen zu können?
Ja, denn sie hatten aus eigenem Erleben vorher erfahren, dass Jesus der Messias war. Denn Petrus hatte erkannt, dass Jesus der Messias war.
Ja.
Und Thomas hatte zugegeben, dass er mit seiner Skepsis falsch gelegen hatte. Und er bekannte, mein Herr und mein Gott. Sie waren durch ihre Erfahrung vorbereitet und jetzt wurden sie bevollmächtigt, das kraftvoll zu verkünden. Unter Zeichen und Wundern, um der Tatsache Nachdruck zu verleihen, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren.
Danke. Offenbarung 21, Vers 8 sagt, die Feiglinge aber, im Englischen die Furchtsamen, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Könnt ihr bitte diesen Vers erläutern? Im Griechischen bedeutet es, sich grauen, verzagt sein und damit indirekt auch ohne Glauben. Wenn ich damit kämpfe, mich zu fürchten, bedeutet das dann, dass ich verloren bin?
Das ist ein sehr interessanter Vers. Und dieser Vers befasst sich mit der Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit. Wer verloren und wer gerettet ist. Die Liste ist, wie du gesagt hast, ziemlich lang. Einiges davon ist natürlich ziemlich offensichtlich. Der Lügner, der Mörder und so weiter. Sie werden nicht teilhaben am Reich Gottes. Aber die Gruppe, wegen der sich der Fragesteller Sorgen macht, betrifft die Furchtsamen. Bedeutet das nun, dass ich verloren bin, wenn ich Angst habe? Wie viele Menschen in der Bibel fürchteten sich?
Ganz viele.
Jeder, oder?
Ja.
Irgendwann fürchtete sich jeder. Offensichtlich bedeutete es das nicht. Also, wer sind die Furchtsamen? Wer sind die Verzagten und die keinen Glauben hatten? Denken wir daran, dass es um die Zeit nach dem Ende der Gnadenzeit geht. Es wurde also eine Entscheidung getroffen.
Stimmt.
Es wurde eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung bestimmte das Ergebnis in der Ewigkeit. Die Frage, um die es besonders geht, ist das Mahlzeichen des Tieres.
Ja.
Nicht wahr? Diese schreckliche Warnung an jene, die das Mahlzeichen annehmen, im Gegensatz zum Siegel Gottes. Diese Entscheidung muss getroffen werden.
Ja.
Offensichtlich spielt auch Zwang eine Rolle. Denn Staat und Kirche, das Bild des Tieres, wird auf Gläubige Druck ausüben, damit sie einer bestimmten Denkweise folgen. Wenn man dieser Denkweise nicht folgt, wird man nicht kaufen und verkaufen können. Vielleicht wird man zu einem Lockdown verdonnert und kann keine Funktion ausüben oder Bildungseinrichtungen besuchen. Vielleicht wird man ja bei weiteren Hartnäckigkeiten unter Hausarrest gestellt oder kommt sogar ins Gefängnis. Gibt es diese Gesetze heute schon, wenn auch zu anderen Themen?
Ja.
Könnte das ausgeweitet werden und Lockdowns für das Klima mit einschließen und Sonntagsgesetze und dergleichen ebenso?
Ja.
Absolut, nicht wahr?
Okay.
Was ist, wenn du dich entscheidest, weil du Angst vor den Konsequenzen hast,
ja,
eben mit dem Mainstream mitzulaufen? Dann hast du deine Entscheidung getroffen. Wie wird jeder wissen, dass deine Entscheidung zementiert ist? Wenn du dich der Menge anschließt und dich gegen Gottes Volk wendest, um sie zu verurteilen, wobei dein ultimatives Motiv die Angst vor den Konsequenzen war. Und wir haben darüber schon gesprochen, Martin. Saul hatte Angst vor den Konsequenzen, aber seine Reue war keine Reue des Herzens. Das sind die Furchtsamen, die Verzagten, die sich mit dem Status quo arrangieren. Was ist mit denen, die von Natur aus schwach sind oder keine Entscheidungen treffen können, weil sie mentale Beeinträchtigungen haben? Menschen, die keine Entscheidungen auf so hoher Ebene treffen können. Auch sie können immer noch furchtsam sein. Gott wird das alles berücksichtigen. Und die Bibel sagt, dass viele zur Ruhe gelegt werden und im Staub auf das Kommen des Herrn warten. Es gibt ein Versprechen in der Bibel. Gott wird nicht zulassen, dass wir über das hinaus, was wir ertragen können, versucht werden. All das ist in diesem Vers hineingepackt. Wir sollten das also nicht so lesen, dass jeder, der gelegentlich furchtsam ist, verloren ist.
Ja, das ist, wenn er sein Tun nach dieser Furcht ausrichtet und ihr unterliegt und seinen Glauben verliert, dann wird es zum Problem.
Und sich gegen die wendet, die Gott nachfolgen. Wenn du Licht Finsternis nennst, dann hast du den Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt.
Das ist eine gefährliche Sache, denn es kann scheinbar ein leichter Ausweg sein.
Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Sogar der Stärkste kann voller Furcht sein.
Oh ja.
Nehmen wir ein Beispiel aus der Bibel, Petrus.
An ihn habe ich am Anfang auch gedacht.
Ja. War er nicht voller Furcht?
Ja, definitiv. Nicht als er mit Jesus sprach, da war er voller
Wagemut.
Aber als es dann hart auf hart ging,
denkst du, dass es am Ende eine Schar von Petrussen geben wird?
Definitiv.
Wie stärkt man sich dagegen? Was machte Petrus, nachdem er erkannt hatte, was er getan hatte, als er endlich diesen Hahnenschrei hörte?
Er tat endlich das, was Jesus ihm schon vorher ans Herz gelegt hatte. Er tat Buße.
Er rannte davon, weinte bitterlich und bereute und wurde schließlich so stark, dass er bereit war, sich mit dem Kopf nach unten kreuzigen zu lassen. Nicht wahr?
Ja.
Darum geht es. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Deshalb haben wir all diese Beispiele in der Bibel, dass wir dieser Furcht nicht erlauben, unser Urteilsvermögen zu vernebeln. Und damit wir nicht erlauben, unser Urteilsvermögen zu vernebeln, müssen wir völliges Vertrauen in die Verheißungen Gottes haben.
Mögen wir es haben. Ich bete, dass wir es haben. Gehen wir zu einer weiteren Frage, und sie befasst sich mit einem Buch des Geistes der Weissagung, nämlich das Buch Die Enge. Diese Person fragt, wenn ich auf Seite 240 in Die Enge im Abschnitt über Satans Erscheinung nach dem Ende der Gnadenzeit lese, bin ich der Meinung, dass Satan nach dem Ende der Gnadenzeit immer noch Menschen verführen wird und dass das Ziel diejenigen sind, die durch die Zeit der Angst in Jakob gehen. Ich bin offen dafür, berichtigt zu werden und begrüße mehr Klarheit dazu. Vielen Dank. Sehen wir uns also einige Zitate aus dem Geist der Weissagung an, damit wir sehen, ob wir mehr Klarheit darüber bekommen.
Das ist aus Die Engel, Seite 240. Je kürzer die Zeit wird, desto größer wird Satans Zorn. Und in der Zeit der Trübsal erreichen sein Betrug und seine Zerstörungswut ihren Höhepunkt. Die Zeit der Trübsal ist natürlich nach dem Ende der Gnadenzeit.
Ja.
Gottes Geduld ist zu Ende. Die Welt hat sein Gnadenangebot und seine Liebe abgelehnt und sein Gesetz mit Füßen getreten. Die Gottlosen haben es zu weit getrieben, ihre Bewährungsfrist ist vorüber. Der Herr zieht seinen Schutz von ihnen zurück und überlässt sie auf Gedeih und Verderb dem Anführer, den sie sich selbst erwählt haben. Als krönenden Abschluss des großen Täuschungsschauspiels wird Satan versuchen, als Christus zu erscheinen. Die christliche Kirche hat sich lange dazu bekannt, dass die Wiederkunft des Erlösers der Inbegriff ihrer Hoffnung ist. Nun wird der große Betrüger so tun, als sei Christus wiedergekommen. In verschiedenen Teilen der Erde wird Satan den Menschen als majestätisches Wesen erscheinen, umgeben von blendendem Glanz, ähnlich wie der Beschreibung des Sohnes Gottes in der Offenbarung des Johannes. Eine solche Herrlichkeit, wie sie Satan umgibt, haben menschliche Augen noch nie gesehen. Und dann erklingt der Siegesruf: Christus ist gekommen, Christus ist gekommen. Hier ist eine Zusammenfassung aus dem Buch Christus kommt bald. Hier steht: Satan erkennt, dass er im Begriff ist, seine Sache zu verlieren. Er vermag nicht, die ganze Welt unter seine Herrschaft zu bringen. So unternimmt er einen letzten, verzweifelten Versuch, die Gläubigen durch Betrug zu besiegen, indem er die Gestalt Christi fälschlich annimmt. Zu diesem Zweck kleidete er sich mit den königlichen Gewändern, wie sie in der Vision des Johannes beschrieben sind. Er hat die Macht, dies zu tun. Dann erscheint er als der wiederkommende Christus seinen irregeführten Nachfolgern der christlichen Welt, die nicht die Liebe zur Wahrheit hegten, sondern an Ungerechtigkeit gefallen hat. Wir haben hier zwei Gesichtspunkte. Und sind sie doch etwas unterschiedlich in den beiden Zitaten, die wir gelesen haben, nicht wahr? Im ersten erscheint es so, als ob es nach dem Ende der Gnadenzeit erfolgt. Hier könnte es auch so aussehen, als ob es vor dem Ende der Gnadenzeit sein könnte. Denn hier heißt es, so unternimmt er einen letzten verzweifelten Versuch, die Gläubigen durch Betrug zu besiegen, indem er die Gestalt Christi fälschlich annimmt. Wenn sie aber nach dem Ende der Gnadenzeit versiegelt sind, wird kein Versuch gelingen, sie zu besiegen.
Nein.
Denn für sie gilt, der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit.
Ja.
Und wer nicht, der bleibt dort. Also, welche Variante ist es nun?
Aber es kann auch sein, dass er es versucht und keinen Erfolg hat.
Ja, das stimmt, aber es wäre ein nutzloser Versuch. Die andere Möglichkeit wäre, und manche Leute sehen es so, und mich stört es nicht, wenn Menschen es so sehen, nämlich, dass die Anstrengung, die er in diesen letzten Schachzug legt, nicht so sehr den Gerechten gilt, um sie von ihrer Gerechtigkeit wegzubringen, weil das ja unmöglich ist, weil sie ja nach dem Ende der Gnadenzeit versiegelt wurden, sondern um die Bösen bis zu dem Punkt aufzustacheln, dass sie jene vernichten wollen.
Ja, ich kann erkennen, wie das möglich wäre.
Das wäre eine Möglichkeit. Egal ob so oder so, man hat Argumente für beide Möglichkeiten. Einige sehen es so, dass das nach dem Ende der Gnadenzeit geschieht und das hat etwas für sich. Andere sehen es so, dass es kurz vor Ende der Gnadenzeit geschieht und auch das hat etwas für sich. Ich denke, dass jeder für sich selbst entscheiden muss, für welche der Möglichkeiten er sich entscheidet.
Und ich denke, dass wir sicherstellen müssen, dass wir unsere Bibel kennen und verstehen, damit wir nicht verführt werden.
Wenn er als dieses Wesen voll herrlichen Lichts kommt, müssen wir unsere Bibel kennen.
Ist es denn nicht so, dass wir gar nicht wissen, dass die Gnadenzeit zu Ende ist?
Nein, wir wissen nicht genau, wann sie vorbei ist. Es wird keine Ankündigung geben, dass die Zeit jetzt da ist. Außer dieser Verkündigung im Himmel, an der wir zu dieser Zeit keinen Anteil haben.
Wir müssen also trotzdem bereit sein.
Bei beiden Möglichkeiten.
Danke.
Martin, wir müssen nur aufpassen, dass wir keine Themen wie diese nehmen und daraus eine Heilsfrage machen. Ob man es jetzt so oder so verstehen muss. Die Heilsfrage lautet, gehorchst du Gottes Vorschriften oder nicht?
Amen. Hier haben wir vier Fragen. Auf die letzten beiden wollen wir nur ganz kurz eingehen. Aber die erste lautet, fällt der Spätregen jetzt? Fangen wir damit an.
Der Spätregen kommt mit dem lauten Ruf. Und das ereignet sich, nachdem die Sichtung stattgefunden hat. Der Spätregen in seiner Fülle fällt jetzt noch nicht. Aber der Spätregen tröpfelt schon. Die Herzen der Menschen werden für die Ereignisse vorbereitet, die bald kommen werden. Und man hat kleine Schauer hier und kleine Schauer da, die die Herzen der Menschen auf das vorbereiten, was kommt. Aber diese große Ausgießung, wenn es den lauten, kollektiven Ruf von Gottes Volk geben wird, und zwar nach der Sichtung, das hat noch nicht stattgefunden.
Möchtest du vielleicht darüber spekulieren, wie weit wir davon noch entfernt sind?
Du möchtest also, dass ich wieder Ärger bekomme? Jetzt könnt ihr sehen, wer das hier anzettelt. Sagen wir einmal nahe, schon vor der Tür.
Okay, das ist eine gute Antwort. Danke. Endet die Gnadenzeit zuerst für die Adventisten?
Die Bibel sagt nicht, dass die Gnadenzeit zweimal endet. Das sagt sie nicht. Es gibt ein Ende der Gnadenzeit. Das sagt die Bibel. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Das ist das Ende der Gnadenzeit. Aber es gibt einen Vers in der Bibel, der besagt, das Gericht beginnt am Haus Gottes. Und fange bei den Ältesten an.
Richtig, den Leitern.
Also offensichtlich findet ein Prozess statt. Und ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das Gericht wird in dieser bestimmten Denomination beendet, bevor die nächste dran ist.
Ja.
Aber der Ablauf beginnt offensichtlich mit dem Haus Gottes.
Danke. Jetzt, was ist Walter täglich? Was ist Martin täglich?
Essen.
Du isst also jeden Tag Essen. Die letzten beiden Fragen habe ich noch dazu genommen, weil das eben einige Leute fragen. Was ist Walter so am Tag und was ist Martin so am Tag?
Was ist die empfohlene Ernährung für das Volk Gottes? Schon gleich am Anfang im Garten Eden, während der ganzen Wüstenwanderung, bis hin zur Zeit des Endes.
Pflanzenbasiert und vollwertig.
Samen, Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst.
Ja, lecker und vielfältig. Einfach perfekt.
Ja, auch zubereitet. Manche Leute haben ihre Hauptmahlzeit am Morgen. Ich kenne einige, die das so machen, mit einer gekochten Hauptmahlzeit am Morgen. Ich persönlich habe lieber Getreide und Obst am Morgen und die Hauptmahlzeit später am Tag. Und mir genügen meistens zwei Mahlzeiten am Tag.
Ja.
Aber das ist kein Gesetz der Meder und Perser. Also, wenn ich sehr aktiv war, habe ich am Abend noch etwas Leichtes. Aber normalerweise habe ich am Morgen mein Getreide mit Obst und Aufstrichen, so interessante Dinge eben. Und die Hauptmahlzeit am Nachmittag. Aber was hast du?
Nun, im Grunde das Gleiche. Aber eines musst du erwähnen. Es gibt Abwechslung, Vielfalt. Und es ist nicht jeden Tag genau dasselbe.
Nein, das wäre ja auch überaus langweilig.
Ja.
Ich nehme dafür immer ein Beispiel. Wenn man einem kleineren Kind 10 Geburtstagsgeschenke gibt und es das erste auspackt und es ihm gefällt und darauf mit einem Hammer die 9 anderen kaputt macht, ist das letzte Mal, dass es 10 bekommen hat, oder?
Ja.
Von jetzt an kriegst du nur noch 1. Wenn Gott all diese Fülle und Gaben zur Verfügung stellt und du beschließt, nur 1 zu essen, dann würde man als Elternteil doch die Stirn runzeln und sich fragen, warum habe ich mir die Mühe mit all den anderen gemacht? Vielfalt ist die Würze im Leben. Und es ist wichtig zu wissen, dass jede Pflanze, jede Frucht verschiedene Antioxidantien und verschiedene Nährstoffe enthält. Und sie verstärken sich gegenseitig.
Ja. Hast du nicht einmal erklärt, dass beispielsweise ein Apfel nicht so viel Vitamin C wie eine Orange enthält, aber dass es bestimmte Dinge im Apfel gibt, die das Vitamin C besser
verfügbar machen.
Ja, besser verfügbar machen.
Ja, er enthält Phytochemikalien, die die Funktion verbessern. Ja, dann hat man eine verbesserte Funktion. Sogar wenn man biologischen Landbau betreibt, neigt man zur Vielfalt, sogar in einem Beet. Das, was über der Erde wächst und zu dem passt, was unter der Erde wächst. Ein Jahr pflanzt man Zwiebeln mit Karotten und dergleichen, die unter der Erde wachsen. Und dann wird man an der gleichen Stelle Dinge pflanzen, die über der Erde wachsen. Kohl und Salat und was eben über der Erde wächst. Denn der Nährstoffbedarf unterscheidet sich sehr, was von den verschiedenen Pflanzen aus dem Boden gezogen wird. Durch den Fruchtwechsel bekommt man diesen Mix an Nährstoffbedarf.
Ich verstehe.
Und indem man Nahrungsmittel kombiniert, bekommt man eine reiche Palette an Antioxidantien, Phytochemikalien, die dir alle dabei helfen, Krankheiten zu besiegen. Es ist interessant, dass wir immer mehr Artikel erscheinen sehen, was diese Covid-Krise betrifft, in der sich die Welt befindet, dass diejenigen, die sich pflanzenbasiert ernähren, eine viel größere Wahrscheinlichkeit haben, das in viel erträglicherer Form zu überstehen, als es bei anderen der Fall ist. Und das sind wissenschaftliche Veröffentlichungen, die nichts mit religiösen Organisationen zu tun haben. Die Welt erkennt es.
Das stimmt.
Also bleiben wir bei dieser Art der Ernährung.
Ja, definitiv. Ich will nie mehr zurückgehen.
Noch eins zu diesem Thema. Was du isst, Martin? Was hattest du denn früher gegessen, bevor du so gegessen hast?
Nun, vielleicht die südafrikanische Standardernährung.
Okay, und die war?
Kartoffeln, Reis und Fleisch.
Und Fleisch. Und dein Hauptgemüse war Hühnchen.
Ja.
Ja, meins auch.
Ja, schon. Und all die anderen Sachen, die so herumkrabbeln.
Zur Abwechslung.
Ja.
Also ein Krabbeltier zum anderen. Nun, ich bin froh, dass wir damit Schluss gemacht haben.
Definitiv.
Weißt du, was interessant ist, Martin? Als ich früher so aß, hatte ich dieses dumpfe Gefühl im Gehirn. Ich habe diese Geschichte schon früher erzählt. Ich musste an der Universität Vorlesungen nach dem Mittagessen halten. Und das war eine Riesenplagerei, denn da war dieser Nebel im Kopf und man versucht, das loszuwerden. Und das passierte mir nicht mehr. Das ist so erstaunlich.
Ja, na, die Konzentrationsfähigkeit ist ganz anders. Und auch der Energielevel.
Ja, und jetzt wissen wir, wenn wir ein Essen haben, wie die Welt es hat, das reich an Fetten und freien Ölen ist, dann senkt das die Sauerstoffversorgung des Gehirns außerordentlich. Und eine Tasse Kaffee verringert die Sauerstoffversorgung deines Gehirns um 40%. Können wir wirklich mit 60% Gehirnleistung funktionieren, wenn es zu wichtigen Entscheidungen kommt, bei denen es um Leben und Tod geht?
Nun, das Problem ist, da draußen tobt so eine große Debatte. Es kommen Artikel für diese Seite heraus und es kommen Artikel für jene Seite heraus. Und die ganze Sache wogt immer hin und her. Es ist, als ob ein Krieg stattfindet.
Ja.
Und weißt du was? Schließlich kommt es auf eine persönliche Entscheidung an.
Ja, ganz richtig.
Dieser ganze Krieg über Leute, die einem anderen ihre Entscheidung aufdrängen wollen.
Weißt du, was für mich wichtig ist, Martin? Nämlich, dass der Geist der Weissagung ziemlich eindeutig ist. Dass unser Urteilsvermögen im Magen anfängt. Nicht wahr?
Ja.
Ganz eindeutig. Und auch die Wissenschaft dahinter ist völlig eindeutig. Wie ich schon sagte, man verringert die Sauerstoffversorgung seines Gehirns. Und man nimmt Substanzen ein, die speziell die Gehirnleistung des Frontallappens umnebeln. Dann wird ja offensichtlich die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, beeinträchtigt, oder?
Ja.
Also, mir ist schon bewusst, dass es eine brutale Sache ist, es so zu sagen. Aber vielleicht sollte man schauen, was in den Mund hineingeht, bevor man sein Vertrauen völlig auf das setzt, was aus diesem Mund herauskommt.
Definitiv. Ich stimme dem zu.
Ich war bei manchen Treffen, bei denen es zwischendrin etwas zu essen gibt. Und schon allein durch das Beobachten, was so auf den Tellern liegt, bekommt man eine ganz gute Vorstellung, was aus dem Mund hervorkommt.
Ja, das habe ich auch schon beobachtet.
Du hast das auch schon beobachtet?
Und da sind wir wieder zurück bei diesem Vers aus Offenbarung, mit dem wir angefangen hatten. Bei furchtsam und gläubig. Man möchte doch das optimale Unterscheidungsvermögen. Und wenn eine bestimmte Ernährungsform einem bewiesenermaßen eine größere Klarheit im Denken gibt, ist es vielleicht eine gute Entscheidung, seine Chance zu nutzen.
Nicht nur das. Leute sagen jetzt vielleicht, aber was hat das mit Religion zu tun? In meiner Vergangenheit war ich ja auch sehr in dieses New Age-Denken verstrickt. Und auch mit Menschen zusammen, die aus der New Age-Szene waren. Sie nehmen ihre Ernährung ziemlich ernst, damit sie diese Verbindung mit ihrer Geisterwelt haben. Und die Leute, die ich kannte, wenn sie eine bestimmte spirituelle Erfahrung haben wollten, ob sie jetzt Menschen waren, die direkte, okkulte Kommunikation mit Geistwesen hatten, oder ob sie UFO-Fanatiker waren, gingen sie zu einer völlig pflanzenbasierten Ernährung über, um das zu erreichen.
They would go on a fully plant-based vegetarian diet in order to achieve that.
Und wenn man die New Age-Bücher liest, in denen die Geistwesen ihren Willen kundtun, stellen sie es ziemlich deutlich heraus, dass man kein Fleisch und so weiter essen sollte, damit man eine klare Kommunikation hat. Wenn das sogar im Spiritismus der Fall ist und in der direkten Anbetung Satans, um wie viel mehr dann für Gottes Volk?
Then how much more so for God's people?
Definitiv. Ich hoffe, wir haben das beantwortet.
Ziemlich lang.
Ja, wir sind ganz begeistert, wenn wir darüber sprechen.
Und machen fast eine ganze Folge daraus.
Ich denke, das werden wir.
Ja, das werden wir.
Hier sind zwei Fragen. Halten die Engel im Himmel den Sabbat so, wie wir es tun? Sind die Gebote in der Bundeslade im Himmel die gleichen wie die, die den Menschen gegeben wurden, weil ja Engel nicht wie wir Ehebruch begehen können und so weiter?
Das ist immer ein ganz interessanter Gesprächspunkt. Die Bibel ist ziemlich eindeutig darüber, dass der Sabbat Teil dieser Schöpfung ist.
Ja.
Er kam am Ende des sechsten Tages, denn am siebten wurde der Sabbat gemacht. Und es ist auch ziemlich eindeutig, dass der Sabbat für den Menschen geschaffen wurde. Der Grund dafür ist, dass dem Menschen, anders als den Engeln, Herrschaft gegeben wurde. Wir müssen zu einem anderen Zeitpunkt noch über eine andere Frage sprechen, die sich auf die Schöpfung des Menschen, den Sündenfall des Menschen und so weiter bezieht. Aber der springende Punkt ist, dass es eine Schöpfung für den Menschen war. Er wurde für den Menschen gemacht. Jesus ist da ziemlich eindeutig. Und er sagte, dass er Herr des Sabbats ist. Die Engel hatten ja ständig Zugang zu Gott. Aber der Mensch sollte sechs Tage arbeiten, an denen er mit Gott sprechen konnte. Aber diese Beziehung nicht seine ganze Aufmerksamkeit widmen konnte. Also wurde der siebente Tag eingeführt, um es ihm zu ermöglichen, diese vertraute, enge Verbindung zu haben. Um diese Ruhe in Gott zu finden. Die Engel hielten ihn vorher nicht, weil er ja für den Menschen geschaffen wurde. Aber die Bibel sagt uns auch, dass er eine ewige Einrichtung sein wird, die auf der neuen Erde gehalten wird. Also werden die Engel in der Zukunft daran teilnehmen. Und auch in der Zeit, in der wir leben, nehmen die Engel auch daran teil, wenn wir ihn halten.
Definitiv. Ja. Sie halten ihn also nicht im Himmel, sondern schließen sich uns hier auf der Erde an.
Genau.
Und auf der neuen Erde werden wir ihn zusammenhalten.
Richtig. Als beständige Erinnerung an unsere Herkunft und unsere Erlösung.
Ja. Wen wir also als unseren Gott anerkennen.
Richtig. Und dann die nächste Frage. Sind die Gebote in der Bundeslade im Himmel die gleichen wie die, die den Menschen gegeben wurden, da Engel keinen Ehebruch begehen können? Das ist doch eine gute Frage, oder?
Ja.
Hier ist ein Zitat aus Für die Gemeinde geschrieben, Band 1. Es besagt, das Gesetz Gottes existierte schon vor der Erschaffung des Menschen. Andernfalls hätte Adam nicht sündigen können. Nach Adams Übertretung wurden die Prinzipien des Gesetzes nicht verändert, doch sie wurden genau gegliedert und so formuliert, dass sie dem Menschen in seinem gefallenen Zustand gerecht wurden. In Absprache mit seinem Vater setzte Christus den Opferdienst ein, jener Tod, der ursprünglich unmittelbar den Übertreter hätte treffen müssen, sollte auf ein Opfer übertragen werden, das auf das große und vollkommene Opfer des Sohnes Gottes hinweisen sollte. Das bedeutet, dass das Gesetz nach dem Sündenfall so ausformuliert wurde, um den Menschen in seinem gefallenen Zustand gerecht zu werden. Die Prinzipien wurden nicht geändert.
Stimmt.
Die Prinzipien existieren schon immer, sonst hätte ja Satan nicht sündigen können.
Richtig.
Sünde wurde in ihm gefunden und das ist die Übertretung der Prinzipien der göttlichen Regierung.
Ja.
The principles of God's government. Yes.
So, even obwohl die Engel keinen buchstäblichen Ehebruch begehen können, können sie geistlichen Ehebruch begehen.
Spiritual adultery.
Ja. Und Luzifer und die gefallenen Engel taten das.
Ja. Und die Bibel macht das ziemlich deutlich. Wenn man eines bricht, dann bricht man alle. Lass uns einmal annehmen, dass du begehrst. Damit nahm die Sünde ja ihren Anfang, nicht wahr?
Stimmt.
Er begehrte den Thron Gottes.
Ja.
Er begehrte ihn. Der erste Samen seiner Sünde war das Begehren. Dieses Begehren führte ihn zu weiteren Sünden. Er unterstellte, dass Gottes Regierung nicht gerecht oder fair wäre. Anders gesagt, ist Unterstellung eine Form der Lüge, nicht wahr? Eine milde Form, aber es ist eine Art der Lüge. Etwas zu unterstellen, eine Idee auszustreuen, die den Fakten widerspricht,
ja.
Das ist eine Lüge. Mit dem Begehren fing er also an zu lügen. Wenn man es schließlich bis zum Ende verfolgt, brach er das erste Gebot, das besagt, du sollst keine
anderen Götter haben.
Ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und indem er sich selbst auf eine Position erhöhte, beging er Götzendienst. Also brach er das zweite Gebot. Er musste Gott schlecht machen, um seine Sache zu erreichen. Das brach das dritte Gebot. Das vierte Gebot war ein Gebot, das für den Menschen gemacht wurde. Aber das Prinzip des Gebots ist eine Beziehung mit Gott.
Ja.
Und weil er schon das erste, das zweite, das dritte und das zehnte und das über das Lügen gebrochen hatte, brach er auch diese Beziehung. Also brach er auch das vierte Gebot. Er ehrte seinen Vater nicht, nämlich Gott. So brach er das fünfte Gebot. Er war bereit, ihn zu töten und tat es. Er brach das sechste Gebot. Brach er sie alle? Beging er geistlichen Ehebruch? Indem er eines brach, brach er sie alle.
Richtig.
Es ist also ein ewiges Prinzip.
Deshalb ist es auch so tief eingegraben in Gottes Charakter. Wie sagtest du am Anfang? Es ist Gottes Regierung des Universums.
Richtig. Die Basis, die Grundlage seiner Regierung liegt in seinem Moralgesetz.
Ja. Ist Israel als Nation immer noch das Bundesvolk Gottes? Gelten ihnen die Verheißungen immer noch?
Weißt du, Martin, das ist die große Frage. Und die evangelikale Welt glaubt inbrünstig, dass diese Dispensation in Israel immer noch wohlauf und lebendig ist. Nicht wahr? Sie sind also immer noch das Bundesvolk Gottes. Der neue Bund weist auf die Erlösung in Christus.
Ja, das stimmt.
So ist es doch. Und er ist auf bessere Verheißungen gegründet.
Ja.
Der alte Bund wurde mit Israel geschlossen. Und das muss man logisch betrachten. Der alte Bund war im Typus gegeben. Der neue Bund ist der Antitypus. Der alte Bund war der Schatten. Der neue Bund ist das Wesen selbst. Jetzt kommt meine Frage. Können der Schatten und das Wesen zwei Bünde sein? Ich bin gerade mit einer Vortragsreihe über den Hebräerbrief beschäftigt. Und dieses Thema ist im Hebräerbrief sehr prominent. Die Vortrefflichkeit des neuen Bundes, wie er in Christus ist. Und die Konsequenzen der Weigerung, diesen neuen Weg anzunehmen, sich darauf Gott zu nähern, sind grauenhaft. Wenn wir uns das betrachten, haben wir ein Zitat aus Erfahrungen und Gesichte, Seite 203. Dort steht: Ich sah, dass Gott die Juden als eine Nation verworfen hatte. Da muss man sehr vorsichtig sein, nicht als Einzelperson.
Richtig, das ist so wichtig.
Ja. Dass aber doch Einzelne unter ihnen sich bekehren und imstande sein werden, die Decken von ihren Herzen wegzuziehen und zu erkennen, dass sich die Prophezeiungen betreffs ihres Volkes erfüllt hatten. Sie werden Jesum als dem Heiland der Welt annehmen und die große Sünde ihrer Nation sehen, indem sie ihn kreuzigte und verwarf. Nun, Martin, wenn du dich an dem Schatten klammerst, der auf eine größere Realität zeigte, indem du das Wesen, das Eigentliche, verwirfst und dich immer noch an den Schatten klammerst, bist du dann immer noch unter der Bundesverheißung Gottes?
Nein.
Sagt die Bibel nicht, dass das Erste aufgehoben wurde und das Zweite eingeführt wurde? Was bedeutet aufgehoben wurde, Martin?
Vollendet, erfüllt.
Weggetan.
Ja, abgetan.
Abgetan. Siehe, euer Haus wird euch
verwüstet.
Verwüstet gelassen werden. Was bedeutet das?
Leer.
Stimmt, leer. So leer, dass es zerstört werden konnte. Wenn man jetzt dieses Haus wieder aufbauen möchte und das Opfersystem wieder einführen möchte, beschäftigt man sich dann mit dem Schatten oder dem Wesen der Substanz?
Mit dem Schatten.
Ja, dann beschäftigt man sich mit dem Schatten. Kann es also zwei Bünde geben? Einen, der im Schatten vollzogen wird und einen, der im Wesen vollzogen wird?
Nein.
Das ist nicht möglich.
Nein.
Es ist nicht möglich, denn der Schatten wies auf die große Realität hin.
Ja.
Ich gebrauche da gerne das Beispiel eines Baumes. Ein Baum wirft einen Schatten. Und indem man sich den Schatten ansieht, kann man erkennen, dass man es mit einem Baum zu tun hat. Man kann ungefähr die Größe des Baumes bestimmen, man kann seinen Wuchs sehen, ob er gerade wächst oder verdreht ist, viele Dinge. Wie die Größe der Blätter. Man kann sehr viele Dinge aus dem Schatten herauslesen. Aber kannst du auf einen Schatten klettern?
Nein.
Er hält dein Gewicht nicht aus. Das Wesen, die Substanz, darum geht es. Und zum Wesen kommt man durch Glauben an ein vollbrachtes Werk. Und das Wesen des Schattens ist Christus.
Richtig.
Wenn du also Christus sich annimmst, bist du dann Teil des Bundes?
Nein.
Nein, es ist eine Sünde.
Ja.
Die Sünde der Missachtung. Hebräer spricht vom Missachten einer so großen Errettung.
Ja.
Wenn wir uns die Nation Israel ansehen, die ihr Haus leider verwüstet, das ist biblisch. Das Erste wurde abgetan. Es existiert nicht mehr. Sie klammerten sich so fest an den Schatten, dass sie verkündeten, dass es besser sei, dass ein Mann um des Volkes willen stirbt, oder anders gesagt, für unser religiöses Schattensystem, als dass das Volk, also unsere religiöse Gemeinschaft und unser Schattensystem, um eines Mannes willen stirbt. So klammern sie sich daran und missachteten eine so große Erlösung. Deshalb ist dieses Zitat völlig biblisch. Und gemäß der Schrift wurden die Verheißungen auf jene übertragen, die glauben.
Genau.
Die Verheißungen gingen an das geistliche Israel. Der geistliche Same Abrahams, der Gott glaubte, und das wurde ihm angerechnet, und jenen genauso.
Und das hat sich nicht geändert.
Nein.
Im Alten Testament war es dasselbe.
Richtig.
Der erste Bund hatte genau die gleichen Kriterien.
Ganz genau.
Wenn sie an dem Glauben festgehalten hätten, wie sie sollten, hätten sie den Messias als den gesehen, der er ist. Und nicht so, wie du gerade gesagt hast. Deshalb haben sie ihn verworfen.
Ja, wenn wir diese Serie zum Hebräerbrief machen, die wir bald machen, dann sollte dieser Kontrast sehr klar werden. Es ist schwer, im Rahmen dieser Antwort alles abzudecken, vor allem, weil eine ganze Welt in diese Denkweise hineingedrängt wurde. Die Augen aller schauen doch nach Jerusalem, oder? Alle Augen sind auf Jerusalem gerichtet und der Bau des dritten Tempels wird erwartet. Nun, vom zweiten Tempel sollte nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Was bedeutet das denn geistlich? Nicht ein Stein, nicht ein Pflocken, wenn es ein Zelt wäre.
Nicht einmal der Eckstein ist darinnen.
Es hat sich überlebt. Es ist abgetan. Es ist abgeschafft. Es wurde ersetzt. Und das ist das wichtige Thema. Woher kommt denn der moderne Staat Israel? Wurde er aus einem biblischen Konzept heraus geboren oder entstand er aus einem freimaurerischen Konzept?
Er entstand aus einem freimaurerischen Konzept. Aber sie gebrauchten biblische Texte, um es zu rechtfertigen.
Ja, aber sie verdrehen die biblischen Schriften.
Ja, so ist es.
Das ist ein freimaurerisches Konzept, aufgebaut mit den Finanzen der freimaurerischen Bruderschaft.
Finances from the Masonic fraternities.
Und die Nation, mit der er gemacht wurde, beinhaltet nicht einmal die Menschen, die jetzt dort sind, jedenfalls zum großen Teil. Denn viele von ihnen waren Konvertiten zum Judentum. Sie sind also nicht vom buchstäblichen Stamm Juda. Darin stecken viele Themen, die man besprechen müsste, und wir werden das, wie ich schon sagte, anhand des Hebräerbriefs machen.
Danke. Ich glaube, dass wir damit abschließen können. Würdest du mit uns zum Abschluss beten?
Ja, gern. Unser lieber Gott, himmlischer Vater, Fragen sind so wichtig. Und da draußen in der Welt herrscht solche Verwirrung. Hilf uns, fest auf dein Wort gegründet zu stehen und zu glauben, was geschrieben steht, und es sich zu Herzen zu nehmen, Schriftstelle mit Schriftstelle zu vergleichen, um sicherzugehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hilf uns, das Wort der Wahrheit richtig zu verstehen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here.